Wie kann denn die Wissenschaft dabei helfen, islamistisch motivierte Anschläge zu verhindern?
Wir können in einen sehr aufgeheizten politischen Diskurs zu diesem Thema Fakten herbeibringen. Wir können über längere Zeiträume das Phänomen verstehen und wir können es vielleicht auch in der Komplexität richtig einordnen. Islamismus ist, wie Sie in der Anmoderation ja schon gesagt haben, auch ein Sicherheitsproblem, das viele Menschen bewegt, das Verunsicherung schafft. Aber es ist vor allem auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Und das haben wir mit über 100 Forschern in diesem RADIS-Forschungsnetzwerk über die letzten 4 Jahre in vielen Facetten in Deutschland erforscht.
Niemand wird als islamistischer Extremist geboren. In dem Mannheimer Fall hat der angeklagte Afghane Sulaiman A. vor Gericht ausgesagt, der Gaza-Krieg habe ihn radikalisiert. Auf solche Ereignisse haben wir hierzulande wenig Einfluss. Was muss getan werden aus wissenschaftlicher Sicht, damit eine solche Radikalisierung erst gar nicht passiert?
Da stellt sich natürlich zuerst einmal die Grundfrage, warum wenden sich Menschen eigentlich extremistischen Ideologien zu? Sie nannten das Beispiel, dass es ein externes Ereignis sein kann, wie zum Beispiel jetzt im Nahen Osten die Konfliktlagen. Wir hatten auch vor 10 Jahren schon mal im Islamischen Staat und Syrien. Das kann eine Rolle spielen. Aber oftmals geht es tatsächlich um mehr als das. Es geht um krisenhafte Erschütterungen in einer Biografie, um fehlende Anerkennung, Zugehörigkeit und dann triggert eben so ein Ereignis wie in Gaza noch mehr Menschen. Das haben wir auch in den Anschlagsereignissen der letzten Monate gesehen. Da geht es oft um psychische Labilität durch Krisen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und was bieten dann diese islamistischen Gruppen oder andere extremistischen Gruppen? Sie bieten eben klare Rollenmuster, scheinbar klare Antworten, scheinbar klare Opfer-Feind-Strukturen. Und damit ist das Leben scheinbar etwas leichter. Und dieses scheinbar verführerische Angebot ist es, in diesem komplexen Leben über diese klaren Erzählungen nicht mehr selbst so viele Entscheidungen treffen zu müssen. Natürlich verunsichern Krisen in der Welt, aber genauso Krisen, die wir in Deutschland haben, umso mehr.
Dieses verführerische Angebot, wie Sie es bezeichnen, wo bekommen denn junge Muslime, die sich radikalisieren, das in erster Linie?
In erster Linie heutzutage ganz sicher über soziale Plattformen und soziale Medien. Dort verfolgen wir in verschiedenen Forschungsprojekten die Dynamiken und das ist schon eine teilweise erschreckende Dynamik, die wir dort sehen. Aber es ist nicht nur online. Also es gibt auch immer oft eine On-Site-Komponente, also das im realen Leben beispielsweise gibt es ja einige, ganz wenige Moscheegemeinden, einige wenige Prediger, die dann auch im persönlichen Kontakt rekrutieren und mobilisieren.
Bei den Tätern, die islamistische Verbrechen begehen, handelt es sich oft um junge Männer, so Mitte 20. Warum sind die besonders anfällig?
Grundsätzlich sind Jugendliche ein klein wenig mehr anfällig, weil sie eben in Entwicklungsphasen sind, erstmal einen Halt in der Gesellschaft finden müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass Radikalisierungsprozesse auch immer biografische Prozesse, Fragen von Persönlichkeitsentwicklungen sind, dann trifft das natürlich bei Jugendlichen umso mehr zu. Wir dürfen nicht ganz verkennen, dass wir natürlich auch in Deutschland, das zeigen ja alle Jugendstudien, die wir in den letzten Jahren haben, auch eine hohe Verunsicherung haben, gerade unter Jugendlichen, so hoch wie noch nie. Das hat mit der Pandemie zu tun, das hat mit vielen anderen krisenhaften Erfahrungen zu tun. Und darauf lässt sich das zurückführen. Islamismus ist in Teilen ein männliches Phänomen, aber nicht nur. Also wir hatten auch viele junge Mädchen und Frauen, die nach Syrien beispielsweise vor einigen Jahren ausgereist sind. Und was wir grundsätzlich sehen, ist, dass wir in ganz vielen, vor allem sozialen Medien, eine Verjüngung des Diskurses erleben. Wir haben immer mehr Minderjährige, die tatsächlich auch Hassposts teilen beispielsweise oder an sehr, sehr gefährlichen Diskussionen teilnehmen.
Mit diesem Forschungsprojekt RADIS, radikaler Islam in Deutschland, da haben Wissenschaftler eben die Radikalisierung des Islam erforscht. Wie können wir vorbeugen? Kann das funktionieren oder müssen wir als offene Gesellschaft eben mit dieser Bedrohung durch den Islamismus leben?
Das eine ist, wir stehen in Deutschland sehr, sehr gut da. Wir haben in vielen, vielen Bundesländern auf Bundesebene sehr, sehr viele Initiativen, die, glaube ich, kein anderes Land in der Welt so leistet. Und das ist auch wichtig und richtig so. Und wir fördern daraus eine ganz große Vielzahl an zivilgesellschaftlichen Initiativen, auch an sicherheitsbehördlichen Maßnahmen, an der Schnittstelle Zivilgesellschaftssicherheitsbehörden. Da ist das Glas halb voll. Und das gilt es zu bewahren, auch wenn wir in Zeiten knapper Haushalte hier vielleicht Schwierigkeiten haben werden in Zukunft. Das ist wichtig für die Demokratie, für die Stärkung der Demokratie und für unsere Gesellschaft. Der andere Punkt ist, dass wir nicht auf einfache Lösungen setzen sollten, sondern tatsächlich der Komplexität des Phänomens gerecht werden müssen und an den Ursachen ansetzen. Und das bedeutet natürlich eine besondere Verantwortung in Schulen, im Bildungssektor, Aber das bedeutet auch eine besondere Hinterfragen der Kompetenzen von sicherheitsbehördlichen Maßnahmen und der Stärkung der Strukturen dort.